Meine Damen und Herren, liebe Intellektuelle, liebe Bibliotheksbenutzer, liebe potenzielle Terroristen, die herrschende Sicherheitspolitik, die gebärdet sich gerade so, als befinden wir uns im Antiterrorkrieg. Mit ihrer Panikmache und Drohpolitik versetzen die Minister Schäuble und Jung die Bevölkerung in Angst und Schrecken und erfüllen damit einen klassischen Wesenszug des Terrorismus. Solche Sicherheitspolitiker, die nach dem Kriegsrecht geradezu gieren, sind längst reif für ihre eigene Antiterrordatei. Der eine wegen seiner grundrechtssprengenden Denkanschläge, die er fast täglich verübt, der andere wegen seiner Abschussdrohung, die ihn zum potenziellen Attentäter macht. Beide sind Gefährder der Demokratie und Menschenrechte und sie wissen, was sie tun. Nur nachdem im Jahr 2002, also als Reaktion auf den 11. September 2001, die umfangreichsten Antiterrorgesetze in Kraft traten, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf einen Streich verabschiedet worden sind, scheint jetzt offenbar die Zeit reif, das Antiterrorsystem noch weiter auszubauen und aufzurüsten. Entsprechende Eckpunkte, die liegen bereits vor. Doch schauen wir uns zunächst Entwicklung und Funktion des bestehenden Antiterrorsystems genauer an. Vor über 30 Jahren verabschiedete der Bundestag in einer emotional aufgeladenen Atmosphäre die Antiterrorgesetze der ersten Generation. Die damaligen Ausnahmeregelungen des deutschen Herbstes, die die Bürgerrechte bekanntlich stark einschränkten, sind längst zum Standard geronnen und konnten in den Folgejahrzehnten dann auch trefflich ausgebaut werden, ganz besonders in den 80er Jahren und dann nach den Anschlägen vom 11.09.2001. Fast alle Antiterrorgesetze dieser ersten Generation sind noch in Kraft. Sie überdauerten die Zeiten, weil sie sich für die Ermittlungsorgane als äußerst praktisch, flexibel und ausbaufähig erwiesen haben. Als sogenannte maßgeschneiderte Antwort auf den Terrorismus der RAF wurde 1976 der Tatbestand des 129a ins politische Strafrecht aufgenommen. Und diese inzwischen berühmt-berüchtigte Strafnorm stellt das Gründen, die Mitgliedschaft oder das Unterstützen und Werben einer terroristischen Vereinigung unter Strafe, weil Organisationen mit mindestens 3 Mitgliedern im Vergleich zu Einzeltätern als weit gefährlicher gelten. Und Zweck oder Tätigkeit einer solchen Vereinigung, die müssen darauf gerichtet sein, bestimmte Delikte, und zwar vom Mord bis hin zur qualifizierten Sachbeschädigung, das sind die sogenannten Katalogstraftaten, zu begehen. Darauf muss die Vereinigung gerichtet sein, wobei allerdings schon entsprechende Zielsetzungen ausreichen. Das heißt, es handelt sich um Vorfeldkriminalisierung mit Hilfe eines tendenziell uferlosen Präventionsstrafrechts. Und es handelt sich bei § 129a, wie übrigens auch bei seinem Vorbild, dem 129 kriminelle Vereinigung, um einen sogenannten Organisationsstraftatbestand. Das heißt, einem Beschuldigten, einer Beschuldigten muss nicht etwa die eigenhändige Begehung einer Straftat nachgewiesen werden, sondern die bloße Zugehörigkeit zu einer inkriminierten Gruppe oder deren Förderung reichen aus, und zwar ohne eigenen Tatbeitrag. Ja, sogar es reicht aus, um sie oder ihn zu bestrafen für strafbare Handlungen der Gruppe. Das heißt also wiederum ohne eigenen Tatbeitrag. Und das nennt man eigentlich Kollektivitätsstrafrecht oder Kollektivstrafrecht, und damit ist das ein Fremdkörper im bundesdeutschen Strafrechtssystem. Breitenwirkung erzielte diese Norm durch die Möglichkeit, nicht nur Mitglieder, sondern auch Unterstützer und selbst bloße Werber für solche Vereinigungen strafrechtlich zu belangen. Allein das Dokumentieren inkriminierter Texte, das Aufsprühen bestimmter Parolen oder das Kleben von Plakaten konnte so zum terroristischen Delikt werden. Beispiel: das Georg Büchner Zitat »Krieg den Palästen« und ein fünfzackiger Stern als angebliches RAF-Symbol an die Plastikwand einer U-Bahn gesprüht, brachten etwa einer Münchner Arzthelferin wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung 12 Monate Gefängnis ohne Bewährung. Ihr Begleiter, der sie angeblich per Sichtdeckung bei ihrem Tun abgeschirmt haben soll, wurde mit 6 Monaten Freiheitsentzug bedacht. Nun, mit seinen Auffangtatbeständen des Unterstützens und Werbens entpuppte sich dieser 129a als eine breitstreuende Zensurwaffe gegen linke und linksradikale Meinungsäußerungen. Tatsächlich betrafen knapp 85% der eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht etwa den schwerwiegenden Vorwurf der Mitgliedschaft, sondern lediglich den Minderschweren des Unterstützens oder des Werbens. Und zumeist sind das, wenn man so will, rein verbale Taten in Anführungszeichen. Deshalb nennen wir diesen Tatbestand auch Gesinnungsstrafrecht. Doch 129a kann noch weit mehr. Seit er in den 80er Jahren, und zwar mit Zielrichtung auf die damals erstarkten militanten Widerstandsszenen, noch erheblich verstärkt und ausgedehnt wurde. Die Ermittlungsbehörden, die witterten nämlich innerhalb der politisch-sozialen Bewegungen gegen gefährliche Staats- und Industrieprojekte eine neue, eine unberechenbare terroristische Gefahr. Tausende von Menschen und zahlreiche oppositionelle Initiativen der Anti-Atom-, der Friedens- und Anti-Gentechnologie-Bewegung, aber auch der Häuser-, Kampf- und Tierschützerbewegung, später die Antifa, sind in die Antiterrormaschinerie geraten, so wie heute auch globalisierungskritische Szenen. Und so kam es, zu einer wundersamen Terroristenvermehrung per Gesetz und Rechtsprechung. Etwa 3.300 Strafvermittlungsverfahren nach 129a wurden in den 80er Jahren eingeleitet, in die fast 10.000 angebliche Terroristen, Unterstützer und sogenannte Sympathisanten involviert waren. In den 90er Jahren waren es dann so ungefähr um die 1.500 solcher Strafvermittlungsverfahren. Was aber ganz besonders auffällig ist bei diesen Ermittlungsverfahren gegen linksgerichtete Kräfte: sie bleiben bereits im Ermittlungsstadium hängen, werden also nach langwierigen Ermittlungen und aufwendigen Ermittlungen, wir haben es ja gerade gehört, mangels Substanz eingestellt. Und nur in durchschnittlich 6% aller Fälle kommt es überhaupt zu einem Urteil. Und das hat Gründe. Denn für die Ermittler ist weniger entscheidend, was frei formuliert nach Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, was hinten rauskommt, sondern von wesentlich größerer Bedeutung ist für sie das exzessive Ermitteln. 129a lässt sich nämlich, wenn man so will, wie ein Dietrich benutzen, um in verdächtige Szenen einbrechen zu können. Er ist eine Art Schlüsselnorm, um die herum ein weit verzweigtes Antiterror-Sonderrechtssystem entwickelt wurde. Ein entsprechender Anfangsverdacht eröffnet den Ermittlungsbehörden ein ganzes Arsenal spezieller Eingriffsbefugnisse. Und zu diesen zählen neben der Beschneidung der Verteidigungsrechte vor Gericht und auch neben der Möglichkeit, U-Haft zu verhängen, auch ohne Haftgrund, zählen insbesondere präventiv-polizeiliche Methoden, geheime Methoden polizeilicher Art, zum Beispiel der Einsatz von V-Leuten aus politisch verdächtigen Szenen oder aber die Einschleusung von verdeckten Ermittlern mit falscher Identität, langfristige Observationen, Postkontrollen, Telekommunikationsüberwachung und der mit elektronischen Wanzen durchgeführte große Lauschangriff in und aus Wohnungen. Aber auch Großrazzien, Kontrollstellen, Schleppnetz und Rasterfahndung sowie die polizeiliche Beobachtung, alles Sonderermächtigungen, in die zwangsläufig eine sehr große Zahl von auch unverdächtigen Menschen, Kontaktpersonen und Sympathisanten einbezogen werden und die praktisch der großflächigen Ausforschung von bestimmten politischen Szenen und ihrer Umfelder dienen. 129a ist also nicht lediglich eine klassische Strafrechtsnorm, sondern in weit höherem Maße ein Ermittlungs- und Ausforschungsparagraph. Und der lässt letzten Endes den staatlichen Antiterrorkampf zur Widerstandsbekämpfung mutieren. Diese Entwicklung ist zu verzeichnen, seit die Formen des politischen und sozialen Widerstands in den 80er Jahren bunter, vielfältiger geworden sind und damit für die Staatsschützer eben auch unübersichtlich. Und diese neue Unübersichtlichkeit, diese Vielfalt, die wollten die Staatsschützer, Polizei und Sicherheitspolitiker mit diesem 129a Sonderrechtssystem bewältigen, also mit dem Ziel, Kommunikationsstrukturen zu knacken und Soziogramme des Widerstands erstellen zu können. Auch in den neuesten Ermittlungsfällen zeigt sich diese Methodik recht deutlich. Und da in solchen widerständigen Szenen zumeist keine festen organisatorischen Strukturen ersichtlich sind, werden solche dann mitunter frei erfunden. Die Konstruktionen von linken terroristischen Vereinigungen sind ja bereits Legion. Mehr oder weniger spontaneistische, temporäre Zirkel wie etwa Hau weg den Scheiß, sehr enttäuschte Kunden, SEK, revolutionäre Heimwerker, Verband der Sägefische, progressive Gartenzwerge oder der Baggerführer Willibald und die Asphaltdschungel-Amazonen, Wirtschaftswunderkinder, hungrige Herzen, sind allen Ernstes zu gefährlichen terroristischen Vereinigungen gekürt worden, mit allen Konsequenzen, die daraus für die Verdächtigen folgen. Also, es geht primär um die Möglichkeit zu intensiven Ermittlungen, die sich dann möglicherweise oder sehr häufig, wie wir gesehen haben, ex post betrachtet überwiegend als unberechtigt herausstellen. Das heißt, der oft unverhältnismäßige Ermittlungsaufwand steht zumeist in keinem vernünftigen Verhältnis zum Endergebnis. Für die Betroffenen ist es gleichwohl eine traumatische Erfahrung. Nun, nach dem 11.09.2001 ist auf dieses fortentwickelte Antiterrorsystem noch draufgesattelt worden. So ist in der rot-grünen Regierungszeit ein neuer Straftatbestand, nämlich 129b, eingeführt worden, mit dem dann auch Menschen bestraft werden können, die sich hier im Lande absolut nichts zu Schulden kommen ließen, aber für mutmaßliche Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung im Ausland gehalten werden. Damit ist allerdings für Strafverfolgungsorgane und für das Justizministerium eine schwierige Frage entstanden. Nämlich, handelt es sich etwa bei diesen Gruppierungen im Ausland um eine ausländische terroristische Vereinigung oder aber um legitime Formen des Widerstandes gegen Diktaturen oder um eine Befreiungsbewegung? Ein recht schwieriges Unterfangen. Schließlich ist der Terrorist des einen der Freiheitskämpfer des anderen. Und umgekehrt, was sich im Übrigen ganz rasch ändern kann, bei der wechselnden Einschätzung der kosovarischen UCK oder der Taliban-Gegner der Nordallianz in Afghanistan recht deutlich zeigt. In der Rolle von Osama bin Laden kennen wir diese Geschichte, ursprünglich ja Verbündeter der CIA und der USA und jetzt Top-Terrorist. Die Strafverfolgung hängt also bei diesen Strafverfahren von politischen, militärischen und wirtschaftspolitischen Opportunitätsaspekten und Interessen ab. So, nach 129a ist nicht nur einer neu eingeführt worden, ein Paragraph, sondern der 129, also mit 129b, sondern 129a ist auch entschärft worden unter der rot-grünen Regierung. Wenn die Tätigkeit der terroristischen Vereinigung auf weniger gravierende Straftaten als Mord, Totschlag oder Geiselnahme gerichtet ist, also etwa auf Körperverletzung, Computersabotage, Brandstiftungen oder Straftaten gegen die Umwelt, So werden Gründer, Mitglieder oder Unterstützer nur dann wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verurteilt, wenn eine der genannten Taten, deren Verwirklichung die Vereinigung anstrebt, dazu bestimmt ist, Zitat, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen und durch die Art, Gesetzestext wohlgemerkt, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat erheblich zu schädigen. Zitat Ende. Nur unter diesen Voraussetzungen handelt es sich also um eine terroristische Vereinigung. Eine Einschränkung, wie wir sehen, die die Bundesanwaltschaft in den letzten Ermittlungsverfahren, gerade in Sachen Brandstiftung, ganz offenbar ignoriert. Und gleichzeitig mit der Einfügung des 129a und der leichten Einschränkung des 129a wurden dann auf Drängen der damaligen grünen Regierungspartei Bündnis 90 Die Grünen die Strafbarkeit des bloßen Werbens gestrichen, und zwar sofern es sich um eine reine Sympathiewerbung für eine Vereinigung handelt. So wird also das Aufsprühen von bestimmten Texten, von Parolen, das Verteilen von Flugblättern und dergleichen nicht mehr ohne weiteres zum terroristischen Delikt, wie das ja zuvor der Fall war. Jetzt ist nur noch das gezielte Werben um Mitglieder und Unterstützer zugunsten einer konkreten Organisation strafbar, was im Zweifel jedoch interpretierbar ist. Das heißt, die zensurierenden Wirkungen sind eingeschränkt worden. Aber wir haben eine neue Situation. Wieder wird an der Aufrüstungsspirale gedreht. Jetzt soll zum einen mit den neuen Paragraphen 89a und 91, also es wird nicht weitergezählt, 129 CDE, sondern wir haben jetzt neue 89a und 91, die in Rede stehen. Es wird der Versuch unternommen, ein paralleles Antiterrorsystem zu 129, 129a aufzubauen, mit dem dann auch Einzeltäter, Zweiergruppen und lose Netzwerke wie festgefügte terroristische Vereinigungen behandelt werden können. Da geht es unter anderem um Terrorausbildung, um Anleitung zu Terrortaten, Verbreiten und Anpreisung von terroristischen Anleitungen via Internet und dergleichen mehr. Justizministerin Tsipras hat inzwischen auch schon die Eckpunkte eines solchen parallelen Antiterrorsystems der zweiten oder sollen wir sagen dritten Generation vorgelegt. Dieses erweiterte Terrorstrafrecht, das weit ins Vorfeld strafbarer Handlungen reichen würde, sei angesichts der zwei Kofferbomber und der letzten mutmaßlichen Anschlagsplanungen notwendig, weil es sich hier, wie überhaupt bei islamistischem Terrorismus, zumeist um Täter handle, die nicht in eine hierarchisch festgefügte Gruppe eingefügt sind, sodass 129a und b nicht anwendbar seien. Deshalb sollen eben nun Einzeltäter wie Terrorvereinigungen behandelt werden, und so aber praktisch auch das gesamte Arsenal des bestehenden Antiterrorausforschungssystems Anwendung finden. Und die Landesinnenminister wollen noch mehr, sie wollen nämlich wieder die Sympathiewerbung einführen. Strafbar wären dann etwa Internetauftritte, Flugblätter, Spruchbänder, die Al-Qaida oder terroristische Aktionen positiv beurteilen. So wäre zu befürchten, dass wir in alte Zeiten zurückfallen, als die zensurierenden Wirkungen einer solch uferlosen Terrorbekämpfung zeitweise zu einer regelrechten Sympathisantenhetze und Vergiftung des politischen Klimas führten. Das würde keinesfalls nur den islamistischen Terror treffen. Die bloße Dokumentation etwa von Reden oder von Bekennerschreiben, von welcher angeblichen Terrorgruppe auch immer, könnte dann strafrechtliche Ermittlungen und Verurteilungen zur Folge haben, auch wenn die Dokumentation allein der Information und dem politischen Diskurs dienen soll. Die Innenminister haben offenbar aus dem deutschen Herbst nicht allzu viel gelernt. Möglicherweise könnte nach einer abermaligen Verschärfung des 129a in Zukunft schon ausreichen, dass Greenpeace oder das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC die gleichen Sätze und Worte verwendet wie Terrorchef Bin Laden Anfang September 2007, als er im Rückgriff auf linke Kapitalismus- und Globalisierungskritik den Klimawandel die größte, gefährlichste Bedrohung für die Menschheit nannte und die Gier und Habsucht der großen Konzerne anprangerte, die das Blut der Völker vergössen, um ihre Interessen durchzusetzen. Übrigens schon früher konnte etwa ein Gleichklang mit der politischen Propaganda der kommunistischen Partei KPD oder die Verteilung von roten Nelken als KPD-Symbol ins Gefängnis führen. Ja, wenn schon, wir haben es gehört, die Verwendung bestimmter soziologischen Begriffe einen kritischen Soziologen in einen schweren Terrorverdacht bringen, heute schon bringen kann, wenn er nur zu Themen forscht und schreibt, die als anschlagsrelevant gelten oder in denen dieselben Begriffe Verwendung finden wie in Bekennerschreiben einer als terroristisch geltenden Gruppe. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Gerade angesichts dieser gefährlichen Ausweitungsbemühungen und der neuen 129a-Verfahren muss, so meine ich, die Auflösung des Antiterrorsystems endlich wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, sowie aber auch eine Revision aller Notstandsgesetze, so möchte ich die mal nennen, für den alltäglichen Ausnahmezustand. 129a, dieses System, von dem ich geredet habe, ist zu einem zentralen Bestandteil des präventiven und autoritären Sicherheitsstaats geworden, wie er ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich herausgebildet hat. Ein Präventionsstaat im permanenten Ausnahmezustand, in dem Rechtssicherheit und Vertrauen verloren gehen, Angst und Entsolidarisierung gedeihen und dem sich eine breite, so denke ich, eine breite bürgerrechtliche Oppositionsbewegung mit Fantasie und Macht entgegenstellen sollte. Gute Ansätze dafür gibt es ja bereits. Vielen Dank.